Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasser. Es fließt durch unsere Landschaften, durch unsere Städte, durch unsere Geschichte. Es inspiriert Kunst, Kultur, nährt und beruhigt uns. Doch Wasser ist längst auch ein Politikum geworden. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Episode von Wasserkünste geht es darum, ob wir Wasser nur als Ware oder als unsere Lebensgrundlage begreifen. Denn in Zeiten von Klimawandel, Trockenstress, zunehmendem wirtschaftlichen Druck stellt sich die Frage, wie gehen wir in Europa mit unserer kostbarsten Ressource Wasser um? In dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit einer Politikerin über ihren Einsatz für den Schutz des Wassers auf europäischer Ebene. Sie ist eine unermüdliche und vehemente Streiterin für das Wasser. Durch ihre wissenschaftliche Ausbildung und ihre unternehmerische Tätigkeit hat sie einen klaren Blick dafür, wieso es klar definierte Regeln für Landwirtschaft, Industrie und Kommunen und eine starke EU-Wasserrahmenrichtlinie braucht. Und als Politikerin weiß sie, wo es bei der Umsetzung hakt. Wir spüren in diesem Gespräch der Idee nach, wie Wasserpolitik nicht nur technokratisch, sondern auch kultur- und lebensnah gedacht werden kann. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn in dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit Jutta Paulus, Europaabgeordnete der Grünen und engagierte Umweltpolitikerin.
Bei Klimaanpassung geht es darum, Menschen zu schützen, Unternehmen zu schützen, wirtschaftliche Aktivität zu schützen, dafür zu sorgen, dass wir nur Dinge tun, die auch langfristig überhaupt eine Option darstellen. Und teilweise erschreckt es mich, mit welcher Nonchalance über wissenschaftliche Erkenntnisse hinweggegangen wird. Nun ist hinter den Kulissen die Diskussionen losgehen. Wer hat denn jetzt Anrecht auf das Wasser, was noch da ist?
Herzlich willkommen, Jutta Paulus. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute in meinem Podcast Wasserkünste mit mir ein bisschen über Wasser zu plaudern. Wie geht's Ihnen und was machen Sie gerade? Beziehungsweise noch viel spannender, wo sind Sie gerade?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in Ihrem Podcast dabei sein darf. Ich bin tatsächlich an meinem Arbeitsplatz im Europäischen Parlament in Brüssel und komme gerade aus der Sitzung des Umweltausschusses, wo sich die Kommission mal geäußert hat, was sie denn im Bereich Klimaanpassung zu tun gedenkt. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Wasser zu tun. Und ja, wie geht es mir? Ich sag's mal so, persönlich gut, politisch ist gerade alles ein bisschen schwierig.
Das ist, glaube ich, nicht nur in Brüssel, sondern die gesamte Weltlage ist gerade ein bisschen schwierig. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihnen und wer Sie so sind, denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie noch nicht. Wer ist Jutta Paulus? Kurzer Steckbrief.
Kurzer Steckbrief. Ja, kann man ja nachlesen, geboren 1967, kann ich jetzt auch nicht verheimlichen, bin also auch schon ein älteres Semester, habe dann nach dem Abitur Pharmazie studiert, was so ein bisschen was mit Wasser zu tun hat. Also auch im Studium haben wir schon uns viel mit Wasser beschäftigt, allerdings eher als sozusagen Hilfsstoff in der pharmazeutischen Anwendung. Habe dann nach dem Studium mit meinem damaligen Mann und einer dritten Person ein Labor gegründet. Wir haben unter anderem auch die Giftigkeit gegenüber Wasserorganismen von Chemikalien getestet. Bin dann nach circa 30 Jahren, ja gut 20 Jahren ausgestiegen und habe gesagt, muss auch nochmal was ganz anderes geben. Und so bin ich jetzt hier zur Politikerin geworden und kämpfe nach wie vor für den Erhalt unserer Überlebensgrundlagen.
Eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ich glaube, nicht immer trägt das zur Freude bei. Ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend teilweise. Nichtsdestotrotz kämpfen Sie sehr stark, zumindest aus meiner Beobachtung aus, rund ums Thema Wasser. Was fasziniert Sie am Wasser?
Wir haben letztes Jahr einen Kalender gemacht, das machen wir eigentlich jedes Jahr, ne, dass wir unsere Community, heißt das ja in Neudeutsch, dazu aufrufen, Fotos einzuschicken. Und letztes Jahr war das Thema tatsächlich Wasser ist Leben. Und ja, ohne Wasser ist kein Leben möglich. Und mich hat schon immer fasziniert, jetzt von der naturwissenschaftlichen Herangehensweise, dass Wasser so eine ganz besondere Flüssigkeit ist, ist ja eine der ganz, ganz wenigen Flüssigkeiten, deren größte Dichte, sprich das schwerste der schwerste Zustand, den hat Wasser eben nicht nahe dem Gefrierpunkt, sondern 4 Grad drüber. Und ohne diese Eigenschaft wäre auf der Erde auch kein Leben möglich, weil nämlich dann Seen und so weiter nämlich einfach von unten zufrieren würden. Und dann wäre es mit dem Winter ein bisschen schwierig. Das heißt, ganz viele andere physikalisch-chemische Eigenschaften sind geradezu prädestiniert dafür, dass es überhaupt Leben auf diesem Planeten gibt. Das hat mich schon immer fasziniert. Und auch die Vielfalt, die im Wasser steckt. Vom Regentropfen über die Schneeflocke, über den Wasserfall, bis hin eben zu den Ozeanen. Ich weiß noch wie heute, da war ich so 11 oder so und stand das erste Mal so am großen Meer, sprich am Atlantik, nicht am langweiligen Mittelmeer und war also vollkommen hin und weg. Und diese Faszination trägt mich bis heute.
Hat das Pharmaziestudium und Ihre unternehmerische Tätigkeit da auch eine Rolle gespielt oder war das eher Zufall, dass da das Wasser dann auch eine Teilrolle zumindest gespielt hat?
Das hat jetzt nicht unbedingt eine Rolle gespielt. Es war immer klar, ich will was Naturwissenschaftliches machen, habe dann lange mit Chemie geliebäugelt, habe dann gedacht, naja, das dauert so lang und wenn du vielleicht doch Familie haben willst, ist das schwierig mit dem Beruf und so bin ich dann irgendwann zur Pharmazie gekommen. Aber tatsächlich hat uns auch das Thema Wasser, als wir das Labor gegründet haben, sehr getragen, dass wir dafür sorgen wollten, dass unser Wasser sauber bleibt, beziehungsweise eben auch jenseits dessen, was damals Anfang der 90er noch Stand der Technik war, sprich wir messen einzelne Ionen oder wir messen einzelne Schadstoffe, haben wir gesagt, aber es geht doch um die Wirkung, es geht doch darum, was passiert mit dem Ökosystem, wenn bestimmte Chemikalien ins Wasser kommen. Und das war schon was, was uns auch sehr motiviert hat.
Das merkt man ja auch in Ihrer politischen Arbeit, also in Ihren Posts zum Beispiel bei LinkedIn oder auch auf Ihrem YouTube-Kanal, dass das Thema natürlich Umwelt und damit auch Wasser einen großen Einfluss hat. Und ich habe das Gefühl, manchmal stimmt sie das wütend traurig, aber bestimmt auch gelegentlich mal zuversichtlich, oder was so gerade passiert. Also gibt's in der Reihenfolge vielleicht mal, damit wir was Positivem anfangen, was stimmt sie gerade bei dem momentanen mit Umgang mit Wasser zuversichtlich?
Mich stimmt zuversichtlich, dass man muss Menschen nicht erklären, warum Wasser wichtig ist. Man muss Menschen nicht erklären, warum es wichtig ist, dass unser Trinkwasser sauber bleibt. Man muss Menschen nicht erklären, warum es wichtig ist, dass der Wasserkreislauf funktioniert. Weil ich glaube, das steckt sehr, sehr tief auch in uns drin. Zugang zu Wasser ist was Wichtiges. Das sieht man ja auch in allen Kulturen, wo haben die beispielsweise gesiedelt, wovon haben die sich leiten lassen? Das ist eben ganz oft auch das Wasser. Und von daher glaube ich, hat jeder auch ein Stück weit einen emotionalen Zugang zu Wasser. Und damit ist gerade das Thema Trinkwasser auch eines, was alle Menschen bewegt und wo allen Menschen sofort klar ist, dass es wichtig ist, dass unser Trinkwasser sauber bleibt, dass wir unseren täglichen Durst damit stillen können und eben auch langfristig dort leben können. Das habe ich beispielsweise erlebt bei uns in der Gemeinde, als es darum ging, ein neues Trinkwasserschutzgebiet soll ausgewiesen werden, dass da, ich sag jetzt mal, Leute, die jetzt nicht unbedingt im politischen Spektrum uns Grünen nahestehen, vollkommen selbstverständlich gesagt haben, ja, aber wenn das notwendig ist, damit eben auch in 50 Jahren hier in Neustadt noch sauberes Trinkwasser fließt, dann müssen wir das machen.
Mhm. Gibt es etwas, was Sie dann traurig oder wütend macht im Moment im Umgang mit Wasser?
Also mich macht ja traurig und wütend, muss man wirklich sagen, diese Argumentation, ja, wir können ja jetzt nicht nur auf Wasser schauen, beziehungsweise auf die Sauberkeit, beziehungsweise auf Wasser als Überlebensgrundlage. Wir müssen ja auch schauen, was das sozusagen mit unserer Industrie macht, wenn wir auf bestimmte Stoffe verzichten müssen und andere tun es ja dann nicht. Und ich dann denke, ja, aber das ist ja jetzt kein Grund. Also zu sagen, andere machen viel schlimmere Fehler als wir, sollte jetzt nicht die Entschuldigung dafür sein, dass wir mit Dingen, von denen wir wissen, dass sie mindestens mittel- bis langfristig schädlich sind, einfach so weitermachen. Und teilweise erschreckt es mich, mit welcher Nonchalance über wissenschaftliche Erkenntnisse hinweggegangen wird. Das habe ich jetzt erlebt zuletzt, als wir die Wasserresilienzstrategie verhandelt haben im Europäischen Parlament. Das ist also was nicht Legislatives, ne? Es ist einfach nur eine Resolution, sprich das Parlament spricht mal eine Meinung aus und gibt der Kommission quasi den Auftrag, tue dies oder jenes. Und da hat die spanische Kollegin der Europäischen Volkspartei also gesagt, ja, das mit dem Wasser, das ist doch eigentlich kein Problem. Wir müssen nur mehr Wasser produzieren. So. Und dann darf überhaupt keine Behinderung des Zugangs der Landwirtschaft zu Wasser geben. In Spanien, ja. Also Spanien ist jetzt kein Land, was für seinen großen Wasserreichtum bekannt ist. Und dann mit dieser Herangehensweise, ja, spielt sie im Prinzip in der Zukunft ihrer Kinder und Enkel.
Hat sie denn auch formuliert, wie sie Wasser produzieren möchte?
Also ihre eine Idee war, man müsste ja einfach die Flüsse im Norden umleiten nach Andalusien. Und die andere Idee war, wir müssen halt mehr Entsalzungsanlagen bauen.
Es zahlt alles auf dasselbe Thema ein. Kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen traurig macht. Nur haben Sie gerade die Wasserresilienzstrategie erwähnt. Dazu vielleicht noch ein paar Worte, damit die Zuhörenden auch wissen, was sich dahinter verbirgt.
Die Europäische Kommission hat angekündigt, dass sie eine Wasserresilienzstrategie veröffentlichen wird, hat sie jetzt auch getan. Und in dieser Wasserresilienzstrategie geht es darum, wie müssen wir insbesondere in Zukunft mit Wasser umgehen, um dafür zu sorgen, dass wir eben morgen auch noch dieses wichtige, nicht nur Überlebensgrundlage, sondern auch Wirtschaftsgut in ausreichender Menge, in ausreichender Qualität zur Verfügung haben. Die Herangehensweise der Kommission ist, ich sage jetzt mal, eher vorsichtig, was natürlich auch mit der aktuellen politischen Stimmung zu tun hat. Beispielsweise sagt die Kommission, wir müssen die Mitgliedstaaten stärker dabei unterstützen, unsere guten Wassergesetze, die wir haben, wie beispielsweise die Wasserrahmenrichtlinie, die ja in den Mitgliedstaaten dann jeweils in nationales Recht umgesetzt worden ist, auch tatsächlich umzusetzen. Also in der Wasserrahmenrichtlinie steht beispielsweise das Ziel drin, alle Gewässer, und zwar sowohl Oberflächengewässer als auch Grundwasser, in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu versetzen. Und davon sind wir leider noch relativ weit entfernt. Wir haben Fortschritte gemacht, gar keine Frage. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ein damaliger CDU-Umweltminister im Taucheranzug in den Rhein gesprungen ist, weil die Schadstoffe, die damals im Rhein herumschwammen, doch gesundheitsschädlich gewesen wären. Wir haben da sehr große Fortschritte gemacht. Es ist sehr vieles besser geworden. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Das war eine Riesenanstrengung und ich bin wirklich froh, dass wir das geschafft haben. Und das wäre auch wünschenswert, dass das weitergeführt wird. Aber nur zu sagen, wir unterstützen die Mitgliedstaaten dabei, ohne zu sagen, wir fassen jetzt auch andere Gesetze mal an, beispielsweise das Thema Ewigkeitschemikalien, PFAS. Das sind Substanzen, die sind fluoriert. Das bedeutet, also ist ein bisschen chemisches Grundlagenwissen sozusagen, die Bindung zwischen Kohlenstoff und Fluor ist mit die stärkste, die wir kennen. Sprich, eine Substanz, bei der Fluor mit Kohlenstoff verknüpft ist, baut sich in der Umwelt nicht ab. Bleibt also bis auf Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende in der Umwelt erhalten und damit leider auch im Wasser. Viele dieser Substanzen sind extrem mobil. Das heißt, wenn die irgendwo aufgebracht werden oder freigesetzt werden, werden die auch mit dem Wasser dann weiter transportiert. Es gibt Gemeinden in Europa, auch in Deutschland, bei denen die PFAS-Werte im Trinkwasser mittlerweile oberhalb der Schwelle liegen, wo es gesundheitlich bedenklich ist. Und da würde ich mir beispielsweise von der EU-Kommission wünschen, jetzt nicht noch zu warten, bis wir alle möglichen Anwendungen in allen möglichen Sektoren betrachtet haben und dann erst zu handeln, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wir wissen, es ist möglich, Pizzaschachteln herzustellen ohne PFAS. Dann machen wir das jetzt auch. Das heißt, Pizzaschachteln, Einwegbecher, Bratpfannen, Outdoorjacken, überall in den Bereichen, in denen es Alternativen gibt, gibt es jetzt noch eine Übergangszeit. Im Gespräch sind ja 1,5 Jahre und dann muss das Zeug aus diesen Produkten verschwunden sein. Und besser heute als morgen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man jetzt sagt, ja, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, was machen wir denn mit den Medizinprodukten, wo wir noch gar keine Alternative haben? Was machen wir denn in der chemischen Verfahrenstechnik, wo wir gerade Substanzen brauchen, die extrem widerstandsfähig sind gegen Druck, Hitze, Säure, Lauge und so weiter? Alles fair. Müssen wir alles machen, müssen wir uns Gedanken machen. Aber lasst uns doch da anfangen, wo wir heute schon handeln können. Und das kommt mir in der Strategie der Kommission zu kurz.
Ist das der Wettbewerb zwischen Wasser und Wirtschaft?
Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt der Wettbewerb zwischen Wasser und Wirtschaft, denn die Wirtschaft braucht ja auch Wasser. Also es ist ja ohne Frage, gerade in Deutschland, wenn man sich die entsprechenden Zahlen anschaut, ist ja anders als in Europa, das meiste Wasser wird nicht von der Landwirtschaft verwendet, sondern von der Industrie, weil wir eben auch relativ viel Industrie haben und auch Industrie, die viel Wasser benötigt. Ne? Also die chemische Industrie benötigt viel Wasser, die Energiewirtschaft, zumindest die alte fossil-thermische Wirtschaft benötigt viel Wasser zum Kühlen. Auch in anderen Bereichen, Lebensmittelindustrie, wird sehr viel auch sauberes Wasser benötigt. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt ein Widerspruch, denn auch die Wirtschaft ist ja auf das saubere Wasser angewiesen. Aber der Widerspruch baut sich für mich in dem Moment auf, wo man sagt, eine Investition in einen wassersparenden Prozess zum Beispiel ist mir heute zu teuer. Aber das bedeutet, dass ich ja dann in 10 Jahren vielleicht sehr viel mehr für mein Wasser bezahlen muss. Und diesen Widerspruch, den verstehe ich nicht, warum man ausblenden kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass manchmal natürlich auch ein bisschen die wirtschaftlichen Interessen dahinter stecken. Manchmal vielleicht auch die Hoffnung, dass man, wenn man nur lange genug wartet, irgendjemand kommt, der eine Idee hat, wie wir das ganz einfach und ganz schnell rauskriegen. Ich habe in einem vorhergehenden Podcast mit Dr. Jannik Durchgraf über die Abwasserreinigung mit Mikroorganismen gesprochen und forscht über mit Algen, über mit Mikroalgen. Und sie machen dort zum Beispiel eine Abwasserreinigung hier bei der Kläranlage in meiner Heimat, also in Plön. Sie haben gerade schon so ein bisschen auch die Kollegen aus Spanien oder ihre Kolleginnen aus Spanien auch genannt. Und Wasserkünste dreht sich ja auch um Kultur und damit um Kulturen. Gibt es einen Unterschied im Umgang mit Wasser in Europa, den Sie jetzt kennengelernt haben in Ihrer Arbeit im Europäischen Parlament?
Den gibt es schon. Also insbesondere da, wo Wasser schon immer knapp war, Malta, Zypern, da ist man, glaube ich, sehr viel aufmerksamer, was es für Möglichkeiten gibt, auch Wasser einzusparen, auch Wasser wiederzuverwenden. Während wir in Mitteleuropa ja eigentlich eher immer das Problem hatten, Wasser muss weg, so schnell wie möglich, weil wir haben ja eher zu viel davon. Und bei uns ist, glaube ich, noch nicht in den Köpfen angekommen, dass sich eben durch die voranschreitende Klimaerhitzung auch die Niederschlagsmuster verschieben und dass es deswegen überhaupt keine gute Idee mehr ist, Äcker zu drainieren. Das hätte man in Spanien sowieso nie gemacht. Wobei auch in Südspanien, das hat mich sehr fasziniert, als ich dort war, vor, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, da kamen ja seinerzeit nach Andalusia die Mauren von Nordafrika her und waren total fasziniert davon, dass da so viel Wasser ist. Also für unsere Verhältnisse ist es wenig, aber für nordafrikanische Verhältnisse war das super viel Wasser. Deswegen haben die ja auch diese grandiosen Wasserspiele angelegt in ganz vielen ihrer Städte, die ja zum Teil auch heute noch bestehen, die man heute noch bewundern kann. Insofern ist das auch wieder sozusagen eine Schnittstelle zwischen den Kulturen, einer europäischen Kultur, die eher mit Meerwasser arbeiten konnte, und einer nordafrikanischen Kultur, wo Wasser immer ein knappes Gut war, wo man auch immer sehr sparsam damit umgegangen ist. Und ich glaube, wir müssen da auch ganz viel voneinander lernen. Meine Tochter hat Hydrologie studiert und hatte auch einige Zeit in Palästina verbracht und hat gesagt, hier geht man vollkommen anders mit Wasser um und man kommt auch auf ganz andere Gedanken für bestimmte Dinge, wie man beispielsweise bewässert oder schon welche Gerichte kocht man. Ja, also käme niemand auf die Idee, jetzt 5 Liter Wasser aufzusetzen, um 1 Pfund Nudeln zu kochen, weil das Wasser ist ja viel zu kostbar dafür. Also selbst bis in die Esskultur rein spielt die Verfügbarkeit von Wasser eine Rolle. Und was ich auch sehr faszinierend fand, war diese Herangehensweise zu überlegen, wie können wir Wasser effizienter nutzen? Wie können wir es so nutzen, dass es quasi mehrfache Funktionen hat, dass man entsprechend mit Grauwasser auch nochmal die Toilette spülen kann. Oder dass man Regenwasser wirklich sammelt, um den Garten damit zu bewässern. Es ist eigentlich heute, sollte man meinen, sehr logisch, aber leider sehen wir ja immer noch, dass viele dann kurzfristig rechnen und sagen, das ist ja erstmal eine Investition und meine Wasserrechnung ist so niedrig, warum sollte ich das tun?
Ja, wahrscheinlich ist Wasser einfach immer noch zu günstig, zumindest bei uns. Also in manchen Dingen. Ich kann das, was Sie gerade sagen, komplett nachvollziehen. Also ich liebe den afrikanischen Kontinent oder überhaupt Südeuropa und Afrika. Das ist, finde ich, unglaublich faszinierend. Und wenn man dort einmal war und gemerkt hat, wie die Menschen tatsächlich mit Wasser umgehen, wie sie es wertschätzen, dann verändert es schon den Horizont, gerade wenn man merkt, dass mal keins da ist. Also wenn man mal monatelang zum Beispiel überhaupt kein Wasser hat, weil kein Regen fällt oder jahrelang womöglich. Schon sehr faszinierend. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt kürzlich eine Gartenarchitektin aus Finnland zu Gast in meinem Podcast, Anneli Wilska. Und die haben nun ja Wasser im Überfluss. Zählen zu den glücklichsten Menschen laut der Happiness Report 2025, ich glaube zum 7. Mal jetzt in Folge, die glücklichsten Menschen. Und sie sagt, das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir so viel Wasser haben und dass wir so viel Natur haben. Also auch da wieder ein anderer Umgang, ne? Weil wir viel Wasser haben, aber wir schätzen es einfach, dass wir es haben und wir warten schon, wir schauen schon danach, dass es sauber bleibt. Wir haben Wasser, Sie haben es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen ist es alltäglich. Wir übersehen es vielleicht auch ganz häufig. Für mich ist es jetzt gerade sichtbar geworden durch die Situation am Bodensee und die Situation an der Elbe, wo einfach letztes Jahr konnte man durch die Elbe mal wieder durchlaufen. Es war einfach kein Wasser mehr da und das ist ja wirklich sehr wichtig, auch als Transportweg. Wie können wir Wasser aus Ihrer Sicht sichtbarer und vielleicht auch wertvoller machen? Gibt es da Anregungen, Ideen?
Also ich habe mit großer Überraschung, muss ich sagen, festgestellt, dass das, was für uns in Deutschland selbstverständlich ist, nämlich dass im Keller ein Wasserzähler hängt, ne, und dass da irgendwelche Kubikmeter abgerechnet werden und dann kommt eben am Ende des Jahres oder wann auch immer der Zyklus ist beim Versorger, kommt eine Rechnung für das Wasser und für das Abwasser. Und schon das ist ja, ich sage jetzt mal, zumindest ein Anreiz, damit sparsam umzugehen. Das ist aber nicht in allen europäischen Mitgliedstaaten der Fall. Also beispielsweise in Irland zahlen sie eine Flatrate sozusagen. Weil Irland natürlich traditionell auch immer eher mehr Regen hatte, mehr Wasser hatte, auch ja sehr viele Moore, die inzwischen auch zum großen Teil entwässert worden sind. Das heißt, da war Wasser eigentlich nie knapp im Sinne von knapp und deswegen gab es da auch keine Wasserzähler. Und da gab es einen riesen Aufstand, als im Gespräch war, dass Wasser privatisiert werden soll. Ja, wie, die bauen mir da einen Zähler ein? Das ist ja unfassbar. Also das ist auch wieder was für uns Deutsche erstmal, wie, kein Zähler? Ne? Also man kann es ja schier nicht glauben, aber das ist natürlich der Situation vor Ort geschuldet. Ich glaube, das sichtbarer und wertvoller machen funktioniert insbesondere dann, wenn Menschen mal erlebt haben, dass Wasser eben nicht da ist. Ja, und sei es nur für einen Tag. Sei es, dass, keine Ahnung, es wird was an der Hauptleitung repariert und die Stadtwerke sagen, wir müssen euch mal einen Tag ins Wasser abstellen. Da sind sofort alle, ach du liebe Zeit, das ist aber ganz schlimm. Und dann wird den Leuten auch wieder bewusst, was für ein Luxus es eigentlich ist, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben, jederzeit. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, Menschen mitzuteilen, dass das eben für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt nicht der Fall ist, dass die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und schon gar nicht zu einer geregelten Abwasserreinigung und so. Und auch wie viele Krankheiten durch verschmutztes Trinkwasser übertragen werden. Das haben wir, glaube ich, vergessen. Also wann war die letzte Cholera-Epidemie in Hamburg? Irgendwie in den 1880ern oder so. Ja. Ne? Also das ist noch nicht so lange her. Und die Tradition, die eigentlich die Römer, muss man ja sagen, eingeführt haben, nämlich sauberes Trinkwasser für Menschen in die Städte zu bringen, die war ja nach dem Untergang des Römischen Reichs erstmal weg und hat ziemlich lange gebraucht, bis sie wieder eingeführt wurde. Das wäre, glaube ich, auch mal ein Blick eines Historikers oder einer Historikerin wert. Warum hat das so lange gedauert? Warum war den Menschen nicht intrinsisch klar, sauberes Wasser ist was mit meiner Gesundheit zu tun hat, mit meinem Wohlbefinden zu tun hat, ja, mit Lebensqualität zu tun hat.
Ich denke, es hängt damit zusammen, dass es in vielen Fällen einfach selbstverständlich war. Wir haben es, es kommt aus dem Hahn, genauso wie der Strom aus der Steckdose kommt. Und wenn es so selbstverständlich ist, dann mache ich mir noch weniger Gedanken, dann vermisse ich es eher, wenn es mal nicht so reibungslos klappt. Oder wie jetzt, wir haben Situationen, dass wir von März bis Ende Mai einfach keinen Regen haben und jetzt auch die Landwirte ja sagen, oh Gott, was passiert hier gerade mit uns da draußen? Also das ist, Ich habe so das Gefühl, verändern können wir nur was auf Armeslänge. Sie müssen es jetzt im großen Ganzen qua Ihres Berufes machen. Ich glaube, wir können es eher so auf Armeslänge machen, weil wir, ja, wenn Sie etwas für selbstverständlich immer haben und jemand anders hat es nicht, dann macht man gerne mal die Augen zu. Also ja, es ist schade, dass jemand in, weiß ich nicht, Afrika, Südamerika oder sowas kein sauberes Wasser hat, aber
du gehst halt dazu.
Ja, genau. Ja. Das ist, ja. Ne, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Sie haben in einer Pressemitteilung mal über das blaue Herz Europas etwas geschrieben und formuliert. Was verbirgt sich dahinter? Ich fand das sehr, sehr schön, sehr schönes Bild.
Ja, es ist tatsächlich auch ein Bild, was uns ja emotional anspricht. Dabei handelt es sich im Prinzip um das Gewässersystem des Balkans, wo wir die letzten freifließenden Flüsse Europas haben. Und zwar wirklich freifließend von der Quelle bis zur Mündung, weil dort nie Sperrwerke gebaut worden sind, einfach weil es sich eigentlich nicht gelohnt hat, weil es zum Teil auch dünn besiedelte Gegenden waren. Und das ist jetzt tatsächlich in Gefahr, weil eben gesagt wird, na ja, Wasserkraft ist ja erneuerbare Energie und deswegen bauen wir jetzt hier überall Stauseen und dann können wir eben günstig Strom produzieren. Und dabei wird aber sehr, sehr viel verloren. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass auch aus der Wirtschaft da Gelder fließen, damit genau das nicht passiert. Also ich weiß nicht, ob Sie den Fall der Viosa mitbekommen haben. Da hat also ein privates Unternehmen, ich nenne es jetzt nicht, es ist ein Outdoor-Hersteller, beziehungsweise ja, also Outdoor-Materialien, Zelte, Outdoor-Jacken, alles, was man eben so braucht, wenn man mit dem Rucksack durch wilde Lande wandert. Der hat gesagt, das ist so ein Schatz, den wir hier haben, dieser Fluss. Und ich stecke da jetzt richtig Geld und Ressourcen rein, damit der eben nicht verbaut wird. Und hat mit sehr, sehr viel Herzblut, mit enger Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort, also das war jetzt nicht sowas von oben herab und ich kaufe das mal auf und ihr sollt sehen, wo ihr bleibt, sondern die haben gesagt, Leute, ihr habt hier so einen Schatz, ihr habt hier so eine tolle Gegend und genau unsere Kundschaft ist ja daran interessiert, dass es solche Landschaften noch gibt, in denen man wandern kann und wo man nicht erst auf einen anderen Kontinent fliegen muss, um sowas zu erleben. Wie können wir das gemeinsam entwickeln im Sinne von einem nachhaltigen Tourismus, wo ihr vor Ort was davon habt? Denn wenn so eine Staumauer gebaut wird, dann ja, ist da vielleicht mal für 5 Jahre Arbeit für ein paar tausend Leute, aber dann ist ja tuck, also dann passiert nichts mehr. Ne? Und was Nachhaltigeres für die Menschen vor Ort ist eben so eine Lösung, wo man mit der Natur arbeitet. Und das finde ich ist ein ganz tolles Beispiel. Ja, dass es eben immer auch eine Alternative gibt zu dem, was scheinbar alternativlos ist.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir schätzen ja nur das, was wir kennen. Und spontan, ich weiß jetzt nicht, welches Unternehmen das ist, aber mir würde ein süddeutsches Unternehmen einfallen, das das gemacht hat oder machen hätte können, die da auch sehr, sehr aktiv sind. Okay, die sind es nicht. Okay, die sind auch in dem Bereich sehr, sehr aktiv. Ich habe tatsächlich in einem vorherigen Podcast mit einem Fotografen zweimal gesprochen, der in der Socha schon ganz oft fotografiert hat. Und gestern Abend hatte ich auch noch mein Gespräch mit ihm und er ist unglaublich begeistert von diesem Fluss. Und sagt, das ist so schützenswert und so wichtig, diesen Fluss zu erhalten. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Vielleicht müssen wir das insgesamt noch mal ein bisschen, dieses blaue Herz noch ein bisschen weiter nach vorne bringen und schauen, wie wir das noch ein bisschen besser in die Herzen der Menschen bringen können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Was messen wir einem ökonomischen, ökologischen Wert bei? Und jetzt haben wir teilweise einfach viel zu wenig Wasser. Und jetzt plötzlich leidet nicht nur Ökologie, sondern auch die Ökonomie. Hat das aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung Einfluss auf unsere Gesellschaft?
Es hat jetzt schon Einfluss, weil ja jetzt schon zumindest hinter den Kulissen die Diskussionen losgehen. Wer hat denn jetzt Anrecht auf das Wasser, was noch da ist? Ist es so, dass ein vor 100 Jahren geschlossener Vertrag über irgendwelche Entnahmemengen aus Gewässern, dass der noch Bestand haben muss angesichts dieser Veränderungen? Und manchmal stelle ich fest, dass ja, wie soll ich sagen, dass man da erstaunlich wenig flexibel ist. Zum Beispiel ist mir mal gesagt worden, auch im Zuge von, wie können wir mehr Wasser in der Landschaft halten und was müsste eigentlich sozusagen baulich passieren? Sprich, was machen wir denn mit diesen Entwässerungsgräben, die eigentlich das Wasser aus der Landschaft auch noch ableiten? Und dann wurde mir entgegnet, ja, aber das können wir nicht machen, weil das widerspricht ja der Satzung.
Mhm.
Weil in der Satzung vom Entwässerungsverband steht drin, wir müssen das machen. Da habe ich gesagt, also man könnte doch so eine Satzung vielleicht ändern. Ja, also das ist ja nur Buchstaben auf Papier, auf die man sich mal geeinigt hat zu Zeiten, wo, ja, wo die Zeiten eben noch andere waren. Aber da ist manchmal so ein, ja, so eine Schere im Kopf, ne? Das ist dann gesetzt und das wird auf alle Zeit so bleiben und ich bin gar nicht in der Lage, mir eine andere Möglichkeit vorzustellen. Oder eben, wenn jemand, ich sage jetzt mal, in einer anderen Zeit auch ausgebildet wurde, fällt es ihm oder ihr manchmal schwer, sich vorzustellen, dass es heute eben anders sein sollte. Also ich hatte eine Diskussion auf einer Veranstaltung mit jemandem aus dem Wasserstraßenamt. Und er sagte, ja, aber wenn der Fluss da einfach so eine Kurve hat, das kann man ja nicht hinnehmen, ne? Also das muss man ja wieder begradigen.
Mhm.
Ja, wo ich gedacht habe, eigentlich nicht, ne? Also das ist eigentlich genau das, was wir nicht mehr wollen, dass wir überall einfach nur Kanäle machen, wo das Wasser dann beim nächsten Starkregen einfach so in, ja, durch die Gegend schießt und in die nächste Stadt rein, in die Keller und in die Wohnzimmer.
Und ich glaube, da müssten wir im Wording etwas ändern. Sie haben gerade gesagt, Entwässerungsverband und Entwässerungsunternehmen. Wir müssen sie, glaube ich, werfe das in den Raum, in den Äther, mehr oder weniger in den digitalen Äther. Wir sollten sie umbenennen in Wasserhalteverbände. Denn wir müssen ja Wasser im Moment viel eher zurückhalten. Wir müssen es speichern, wir müssen es wiedervernutzen. Also die Skandinavier machen uns das ja auch mal wieder vor, die eigentlich eher mehr Wasser haben. Mit den Schwammstädten und jetzt schon mit den Schwammlandschaften. Also die sind ja schon wieder ein Stück weiter als wir. Und eigentlich müssen wir Wasser halten. Also Entwässerungsverband ist eigentlich out. Wir müssen, ich plädiere
von mir
dafür
aus
machen,
Wassermanagementverband. Damit wäre ich ja auch fein.
Ja,
weil es gibt ja auch durchaus Phasen, wo wir dann plötzlich zu viel Wasser haben und das muss ja dann auch irgendwo hin. Aber dass sich ein bekannter Landespolitiker in Deutschland noch vor wenigen Jahren hinstellen konnte und stolz verkündet hat, ich habe diesen Polder verhindert, ist eigentlich ein Unding. Ist eigentlich ein Unding, dass das heute noch geht, dass man damit sozusagen sogar Stimmen fängt, weil die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte sagen, ja toll, ich habe jetzt auf der Fläche noch 2 Jahre arbeiten können, bevor sie mir abgesoffen ist. Ne? Mhm. Also es ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Umdenken erforderlich, dass wir mit den Lösungen von vorgestern die Probleme von heute und morgen eben nicht lösen können.
Ja, und gerade vor dem Hintergrund der Klimaveränderung haben wir genau dieses Problem. Ne? Wir haben entweder ganz lange gar kein Wasser und dann sehr, sehr viel auf einmal. Und das haben wir jetzt in Bayern gemerkt, das haben wir bei der Elbe schon mehrfach gemerkt. Und das führt uns natürlich schon das ein oder andere Mal echt in Schwierigkeiten.
Ich glaube, wir müssen unsere Kommunikation ändern, weil ich sage jetzt mal, in dem derzeitigen politischen Klima ist es schwierig mit Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit tatsächlich durchzudringen, weil die Leute sagen, ich habe Probleme. Kümmert euch doch nicht irgendwie um die letzten Kröten oder Blumen. Mein Leben ist es, was mir Schwierigkeiten macht. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, immer zu sagen, bei Klimaanpassung geht es darum, Menschen zu schützen, Unternehmen zu schützen, wirtschaftliche Aktivität zu schützen, dafür zu sorgen, dass wir nur Dinge tun, die auch langfristig überhaupt eine Option darstellen. Wenn der grönländische Eisschild abschmilzt und der Meeresspiegel um 7 Meter steigt, das wird jetzt nicht innerhalb der nächsten 50 Jahre passieren, das weiß ich auch. Aber es wäre, glaube ich, grundsätzlich eine gute Idee zu überlegen, wo wollen wir denn überhaupt zum Beispiel Neubaugebiete ausweisen, wenn wir überhaupt ein Neubaugebiet brauchen. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Oder wie hoch kann man Deiche denn sinnvollerweise bauen? Weil irgendwann ist ja auch mal Ende der Fahnenstange, also schon von der Materialmenge, die man quasi herbeischaffen müsste, um einen Deich in dieser Höhe zu errichten. Das ist, sind ja dann keine Peanuts mehr. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle ein bisschen ehrlich machen und sagen, okay, wir haben nur begrenzte physische wie finanzielle Möglichkeiten und die sollten wir möglichst so einsetzen, dass wir den besten Return on Investment, wie das im Ökonomischen heißt, haben. Sprich, dass wir uns die Lösungen aussuchen, wo wir das meiste zurückkriegen pro Euro. Und das sind halt oft diejenigen, wo wir versuchen, mit der Natur zu arbeiten und nicht dagegen.
Das ist eine wunderschöne Überleitung. Also ich glaube, dieses Thema Betroffenheit würde da zumindest für mich eine große Rolle spielen. Also immer, wenn ich von irgendetwas betroffen bin, dann bin ich auch eher bereit, etwas zu ändern, vielleicht auch etwas zu investieren. Und der wirtschaftliche Nutzen, das ist ja dieser Spruch, der amerikanische Spruch, what's in for me? Also was ist da für mich drin, wenn ich das mache? Und ich engagiere mich im Moment sehr stark im Thema Paludikultur. Ich finde das unglaublich faszinierend, weil ich genau dort das sehe. Sie haben ja, das habe ich kürzlich gesehen, mit Anja und Alex auch ein Gespräch gehabt,
genau,
die unglaublich faszinierend sind, die beiden. Und ich hoffe, ich habe sie schon eingeladen. Irgendwann habe ich sie auch bei mir zu Gast. Und wir kämpfen hier im Moment, na, da streiche ich diesen Satz, wir kämpfen nicht, sondern wir arbeiten hier sehr stark mit der Stiftung Naturschutz zusammen und der Klimafarm in Schleswig-Holstein und versuchen, die Moore, die wir wieder vernässen, trotzdem noch zu nutzen. Und so langsam sickert das tatsächlich auch mit den Landwirten durch, dass es ja gar kein Verlust ist, sondern wenn das, was ich dort kultiviere, was ich mähe, was ich ernte, das kann ich unter Umständen gewinnbringend verkaufen. Und plötzlich ändert sich das Denken. Also die bleiben trotzdem noch Landwirte und die Wirtschaft hat trotzdem was davon. Und wir haben eine regionale Wertschöpfung, wir haben eine regionale Lieferketten. Wir machen was eindeutig was fürs Klima, weil wir wieder vernässen. Und wir haben einen tollen Naturschutz auch noch mit da verbunden. Also ist das ein Punkt, den Sie in Ihrer Arbeit auch so ein bisschen versuchen, in den Fokus zu rücken, dass man sagt, lass uns den Naturschutz und damit die Wassernutzung auch irgendwo gewinnbringend machen?
Ja, also Paludikultur ist eine super Sache. Ja, also da bin ich auch schon ganz, ganz lange dran. Im Prinzip mit den Mooren beschäftige ich mich seit ich im Europaparlament bin und auch schon davor. Und Paludikultur ist ja der Weg, wie wir überhaupt aus diesem Nutzungskonflikt rauskommen. Wobei der Wermutstropfen ist tatsächlich, sie werden mit der besten Paludikulturpflanze niemals die Wertschöpfung erreichen pro Hektar, wie sie sie haben, wenn sie die Fläche beispielsweise für Milchvieh nutzen. Das ist so. Ja, das heißt, es wird immer Geldströme geben müssen, die diesen Unterschied ausgleichen. Aber ich war da auch jetzt gerade letztens vor 2 Wochen oder so auf einer ganz tollen Fläche, bisschen nördlich von Berlin in der Nähe von Angermünde, wo 80 Hektar zu einer Nasswiese wieder vernässt werden und der Aufwuchs geht dann in die nahegelegene Papierfabrik und wird dann quasi zu 10% als Frischmasse dem Altpapier beigemengt und dann werden daraus Kartons gemacht. Super. Das ist genau die Art von Projekt, die man braucht. Und aber da kam halt auch alles gut zusammen. Ein Teil der Flächen war eben schon in Besitz der Stiftung. Man hat einen Landwirt, der mitmachen will. Man hat besagte Papierfabrik, die sagt, oh klar, das probieren wir mal. Also da kamen wirklich viele gute Parameter zusammen. Das ist leider nicht überall der Fall. Aber tatsächlich, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Lokale Wertschöpfung, regionale Lieferketten und natürlich Verlässlichkeit. Weil kein Landwirt wird sagen, ich schaffe mir jetzt neue Maschinen an oder ich stelle mich auf eine ganz neue Kultur ein, von der ich erstmal keine Ahnung habe, wenn das Ganze in 3 Jahren wieder vorbei ist. Also da brauchen wir auch wirklich ein dauerhaftes Commitment, eine dauerhafte Unterstützung seitens der Politik. Und da bin ich, das muss ich jetzt zur Ausnahmsweise wirklich mal sagen, da bin ich der schwarz-roten Koalition in Berlin dankbar, dass sie gesagt haben, sie führen die nationale Moorstrategie fort. Sie führen das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fort und machen jetzt nicht in der Mitte sozusagen einfach die Hacke rein und sagen, ja, ihr, die ihr da euch entsprechend schon engagiert habt, ihr habt jetzt einfach mal Pech gehabt. Das finde ich gut, dass man das weiterführt und dass das auch, ich sage jetzt mal parteiübergreifend, offenbar Unterstützung erfährt.
Ja, das trifft uns ja tatsächlich nun mal alle, das Klima. Aber ich nehme das gerne nochmal auf, was Sie sagen, also dass wir Kontinuität reinbringen müssen. Ich würde auf der anderen Seite aber sagen, aus unternehmerischer Sicht fände ich sehr viel schöner, wenn wir das nicht mit Hilfe von Geldmitteln, die dann fließen, machen. Zumindest nicht als Subvention, sondern wenn wir das so machen, dass wir umgekehrt aus unternehmerischer Sicht eine permanente Verfügbarkeit oder eine langfristige Verfügbarkeit auch der Rohstoffe generieren können. Das heißt also, wenn die Menschen merken, was ja jetzt gerade schon passiert, Sie haben es gesagt mit der Papierfabrik, wenn wir merken, wie toll diese Produkte sind, die dort vom Moor kommen, was wir Gutes damit tun und was wir Gutes mit diesen Produkten tun können, dann wird es immer mehr Spieler geben, die genau das möchten. Und dann wird da natürlich auch irgendwo eine kleine Industrie draus. Und ich bin gespannt, wie sich die entwickelt. Denn für die Produkte, die uns zum Beispiel so ein bisschen oder mir so ein bisschen im Kopf rumschweben, braucht man permanent eine Nachlieferung. Das heißt also, die Landwirte müssen permanent auf den Acker, sprich aufs Moor. Und das wird ein sehr spannendes Ding, weil wir natürlich gucken müssen, wie lässt sich das zum Beispiel, wenn wir lange keine Regenfälle haben, wie lässt es sich mit dem Naturschutz, sprich mit Vögeln, die dort brüten und so weiter verbinden. Ja. Wir haben dieses Thema Klimawandel ja schon so ein bisschen angesprochen und zwangsläufig geht das ja immer auch mit einer Verschlechterung unserer natürlichen Gewässer. Sie haben es gerade gesagt, mit der Wasserresilienzstrategie und mit der Wasserrahmenrichtlinie einher. Und am Ende leiden natürlich auch Flora und Fauna. Nun gibt es Menschen, die da draus, das hatte ich auch schon zu Gast, mit Biodiversitätsberatung unter anderem auch für künstliche Gewässer ein Geschäftsmodell anbieten. Sie sagen, okay, wir müssen mehr Biodiversität auch in die künstlichen Gewässer bringen. Wie steht's aus Ihrer Sicht um unsere Gewässer?
Ich glaube, es ist ein gemischtes Bild. Also wir hatten ja letzte Woche, wie jedes Jahr, bringt die Europäische Umweltagentur den Badewässerbericht raus und schaut sich halt an, wie sind die europäischen Badegewässer mikrobiologisch, schadstoffmäßig und so weiter. Und das ist beispielsweise über die Jahre besser geworden, schon allein deshalb, weil wir sehr viel mehr Kläranlagen haben als früher. Von daher, von diesen direkt krankmachenden Stoffen haben wir sehr viel weniger in den Gewässern als früher. Dafür haben wir aber eben mehr chemische Schadstoffe und leider eben auch chemische Schadstoffe, die sehr, sehr langfristig unsere Gewässer verschmutzen. Das wird beispielsweise auch immer wieder diskutiert in der Wasserrahmenrichtlinie. Gibt es Dinge, die quasi bewertet werden in der Gewässerqualität? Verschiedene Parameter. Und wenn einer von denen schlecht ist, ist immer der Gesamtzustand schlecht. Ja, das ist quasi als Regel dort festgelegt. Und da sagen natürlich manche Akteure, und den Ansatz kann ich nachvollziehen, ja toll, dieses Gewässer ist halt in 60er, 70er Jahren mal mit Quecksilber verseucht worden. Und Quecksilber ist halt ein Element, ne? Das baut sich nicht ab und das bleibt halt einfach da drin. Und das ist nach wie vor im Sediment und entsprechend seiner Löslichkeit auch im Wasserkörper nachzuweisen. Aber alle anderen Parameter haben sich enorm verbessert, weil wir so viel gemacht haben. Und trotzdem sehen wir jetzt nichts für unser Geld, in Anführungszeichen, weil dieses doofe Quecksilber noch da drin ist. Also die Denke kann ich gut nachvollziehen, dass man eben auch quasi einen Fortschritt sehen möchte, den man ja objektiv gesehen erreicht hat. Andererseits, also aus ökologischer Sicht, sind die aquatischen Ökosysteme und insbesondere die Süßwasserökosysteme diejenigen, die am stärksten unter Druck sind, wo wir den größten Rückgang in der Artenvielfalt haben. Und das ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass wir sehr, sehr viele Einträge haben, zum einen aus der Industrie, zum anderen aber eben auch aus der Landwirtschaft. Bei vielen Pestiziden wird beispielsweise einfach davon ausgegangen, dass sie nicht ins Gewässer geraten, weil man darf ja nicht direkt am Gewässer spritzen. Ich weiß nicht, ob man sich, als man diese Zulassungsverordnung geschrieben hat, schon mal mit dem Thema Wind beschäftigt hat, keine Ahnung. Aber natürlich hat das dann auch eine Auswirkung auf die Organismen, die im Wasser leben. Also die Crustaceen, sprich Wasserflöhe und alles, was da so dazugehört, sind ja mit den Insekten eng verwandt. Deswegen finde ich es jetzt nicht besonders überraschend, dass Insektizide eben auch auf diese Tiere wirken. Und wenn sie einmal quasi ganz unten in dieser Nahrungskette anfangen, gut, Wasserflöhe sind jetzt nicht ganz unten, aber relativ weit unten, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Trophiestufen, also auf die auf die Kettenglieder der Nahrungskette, die oben drüber liegen. Und da, glaube ich, werden wir auch nur langsam substanzielle Verbesserungen erreichen können, weil eben viele dieser Substanzen sich dann im Sediment immer wieder mobilisiert werden. Die sitzen ja auch in den Böden, werden nach wie vor vom Regenwasser ausgewaschen, selbst bei Pestiziden, die heute schon gar nicht mehr verwendet werden. Also da sind die Baustellen noch sehr, sehr groß und ich sehe da auch keinen Quickfix, also keine schnelle technologische Lösung dieser Probleme. Ich finde das sehr interessant mit den Biodiversitätsberatungen für künstliche Gewässer. Das werde ich mir mal anschauen, das kannte ich nämlich bisher noch nicht.
Mhm. Ja, es gibt ja mittlerweile diesen Punktekatalog von der DGNB, die dann auch bewertet, wenn sie jetzt irgendwie ökologisch bauen wollen oder ähnliche Geschichten. Und da gibt es diese Biodiversitätsberatung mittlerweile. Ich finde es eine spannende Idee. Im Prinzip für künstliche Gewässer noch spannender, weil es da wirklich auch wichtig ist, ne, dass wir das machen. In Gärten kennen wir das alle, da macht jeder was. Aber es geht um Regenrückhaltebecken, es geht um Wasserspeicherbecken, es geht um Feuerlöschteiche und ähnliche Geschichten. Die kann man schon so gestalten, dass sie für diese normalen Gewässer einen hohen Faktor an Biodiversität haben und trotzdem noch nutzbar sind für das, was sie eigentlich mal machen sollten. Wir haben jetzt schon lange gesprochen und wir sind sehr, sehr gut durch unseren Fragenkatalog durchgekommen. Eine Sache kommt immer wieder am Ende bei mir und ich frage meine Gäste immer, haben Sie drei Tipps für unsere Zuhörenden? Und bei Ihnen jetzt, wenn es um die Aspekte rund ums Wasser und die EU-Politik geht, um sich da mal damit zu beschäftigen.
Also wenn es nicht zwingend um die EU-Politik geht, also einen Tipp hätte ich, weil ich das äußerst faszinierend finde. Schauen Sie mal, ob Sie bei den Fließgewässern in Ihrer Region die Möglichkeit haben, an alte Karten zu kommen. Dass Sie einfach mal schauen, wie sah denn der Fluss, der jetzt sehr gebändigt durch unser Städtchen fließt, wie sah der denn früher eigentlich aus? Wie viele Meander hatte der? Wie viele Nebenarme hatte der? Wo gab es vielleicht sogar Inseln, die heute praktisch Teil der Stadt sind, weil der Fluss entsprechend nicht mehr da fließt, wo er mal geflossen ist? Das finde ich ist sehr, sehr faszinierend, sich auch mit diesen historischen Aspekten zu beschäftigen. Dann, was ich auch empfehle, sind einfach Experimente, kann man auch super gut mit Kindern machen, ne? Dass man sich einfach mal so eine kleinere Sandkiste, sage ich jetzt mal, nimmt und an verschiedenen Stellen verschiedene Mengen Wasser reingießt und guckt, welche Wege nimmt das Wasser. Und wie schnell fließt das Wasser, wenn ich da einen geraden Kanal reingrabe? Oder wie fließt das Wasser, wenn es sich selber seinen Weg suchen kann? Das finde ich auch sehr faszinierend, ist auch für Kinder. Ich meine, Kinder panschen eh gern im Wasser und im Matsch herum. Das brauche ich, glaube ich, niemandem zu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch sehr eindrücklich, wenn es darum geht, was machen wir denn mit unseren Extremwetterereignissen am besten? Was passiert, wenn ich alles in einen Kanal ableite? Das heißt nämlich, dass dann der Scheitel, sprich die Spitze des Hochwassers, im Unterlauf umso höher ist. Ja, und dritter Aspekt, der hat tatsächlich auch was mit der EU-Politik zu tun. Wir haben letztes Jahr die Kommunalabwasserrichtlinie verhandelt. In dieser Kommunalabwasserrichtlinie steht erstmals tatsächlich das Verursacherprinzip auch so drin, dass es um Geld geht. Viele Kommunen müssen eine vierte Reinigungsstufe für die Kläranlage bauen, weil bestimmte Mikroschadstoffe nicht von den jetzigen Kläranlagen entfernt werden können, aber eben umwelt- und gesundheitsgefährdend sind. So. Das sind natürlich enorme Kosten, die diesmal nicht vollständig auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden sollen, sondern die Kommission hat gesagt, wir schauen uns mal an, was sind das denn für Stoffe und wo kommen die her? Und hat dann die pharmazeutische Industrie und die Kosmetikindustrie identifiziert als die Hauptverursacher dieser Mikroschadstoffe und hat gesagt, gut, dann müssen die sich jetzt an den Kosten beteiligen. Derzeit läuft eine gigantische Kampagne eben dieser Industrie, dass diese Kommunalabwasserrichtlinie, das geht so gar nicht und das können sie unmöglich bezahlen, dann werden bestimmte Medikamente vom Markt genommen und so weiter und so fort. Und meine Gegenfrage ist dann immer, ja, sollen es die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, egal ob sie dieses Medikament, was da so schädlich ist, nehmen oder nicht? Das ist doch auch nicht fair. Oft kommt dann die Antwort, ja, die Datengrundlage der Kommission, die ist nicht ganz richtig. Und da sage ich mal, hey, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin gerne bereit, mir anzuschauen, wie ist die Datenlage tatsächlich, wurde was übersehen, müssen vielleicht auch andere Industrien mit einbezogen werden, werden die Kosten fair verteilt, alles gut. Aber zu sagen, das geht uns nichts an, das müssen die Bürgerinnen und Bürger zahlen, das geht aus meiner Sicht nicht. Da sollten wir wirklich Polluter Pays, der Verursacher bezahlt, die Industrie auch mit in die Pflicht nehmen, weil das ist natürlich auch ein Anreiz, mit Substanzen zu arbeiten, die eben keine vierte Reinigungsstufe brauchen, weil dann fallen diese Kosten ja nicht ab.
Eindeutig. Und diese vierte Reinigungsstufe kann zum Beispiel durch Mikroalgen oder sowas stattfinden. Also super spannend, vor allem Ihr Ansatz. Das finde ich nun wieder für meinen Wasser-Podcast sehr spannend oder die Wasserkünste sehr spannend, zu gucken, wie war denn der Verlauf der Bäche oder der Flüsse früher. Finde ich super spannenden Ansatz. Will ich sofort umsetzen. Doch, das finde ich total klasse. Frau Paulus, das war ein unglaublich kurzweiliges Gespräch und ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie mein Gast waren heute.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht.
Ja, und für euch da draußen, die zuhören, wann auch immer, wo auch immer, bleibt mir wie immer nur eins zu sagen. Danke, dass ihr unser Gast wart oder mein Gast wart in dem Fall und bleibt im Strom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.